Kopfkompass. Der Podcast des Lehrstuhls für klinische Psychologie der Universität Jena.
Herzlich willkommen bei Kopfkompass, einer neuen Folge des Psychologie-Podcasts. Wir sitzen hier wieder in unserer Aufnahmekabine und wir, das sind
Fabian Rottstedt.
Ja, und ich bin Ilona Kreu. Und ehe wir in unsere heutige Folge einsteigen, können wir erstmal verkünden, wir haben jetzt auch eine E-Mail-Adresse. Wir werden also von Mal zu Mal professioneller. Ja, wir haben schöne Mikrofone, wir haben eine schöne Aufnahmekabine und jetzt haben wir auch eine E-Mail-Adresse. Wer uns etwas schreiben möchte oder eine Rückmeldung geben möchte zur Sendung oder vielleicht auch eine Frage hat, die wir hier in der Sendung mal adressieren sollen, kann uns sehr gerne schreiben. Und zwar unter Kopfkompass, einfach hintereinander weggeschrieben, Kompass mit Doppel-S, @uni-jena.de. Kopfkompass@uni-jena.de. Und dann fangen wir mit unserer heutigen Folge an. Es geht heute um Geschlecht und psychische Gesundheit.
Genau, und dem wollen wir gern ein paar Worte vorwegnehmen, quasi eine Art Disclaimer machen. Und zwar kann man ja bei Geschlecht unterscheiden zwischen dem sogenannten biologischen Geschlecht und dem sozialen Geschlecht. Wir werden das im Verlauf dieses Podcasts nicht schaffen, das immer so ganz, ganz eindeutig rauszuarbeiten, worüber wir eigentlich gerade sprechen. Das liegt einfach daran, dass das in den Studien, die über die letzten, ich sag mal, 30 Jahre gemacht wurden, meistens auch nicht so explizit unterschieden wurde. Es gibt so einzelne Themenfelder, da lässt sich das ziemlich gut raushören, worum es gerade geht. Genau, aber es wird auch Themenfelder geben, da ist es nicht so eindeutig. Prinzipiell ist es uns auch noch wichtig zu sagen, dass auch wenn wir von Geschlechtsunterschieden sprechen, größtenteils es natürlich auch zwischen den Geschlechtern eine relativ große Überlappung gibt. Und das wollen wir gerne mal am Beispiel Körpergröße erklären, Ilona.
Ja, das, womit wir uns in der Forschung hier immer beschäftigen, sind letzten Endes Verteilungen, Verteilungsannahmen. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir sagen, eine psychische Störung ist bei dem einen häufiger als bei dem anderen, dann stecken da Verteilungsannahmen drunter. Und wenn wir uns das überlegen am Beispiel der Körpergröße, dann können wir sagen, die durchschnittliche Frau ist in etwa 1,68 Meter groß, der durchschnittliche Mann ist in etwa 1,72 Meter groß. Da gibt es eine gewisse Bandbreite. Jeder von uns kennt eine Frau, die größer ist als 1,68 Meter. Wir kennen auch alle Männer, die kleiner sind als 1,72 Meter. Das heißt, nur weil ich die Körpergröße von jemandem weiß, weiß ich nicht, ist das jetzt ein Mann oder ist das eine Frau? Und es ist auch völlig normal, Männer zu haben, die 1,70 Meter groß sind oder Frauen zu haben, die 1,80 Meter groß sind. Ja, ganz, ganz große Frauen sind sehr selten, ganz, ganz kleine Männer sind auch ein bisschen seltener. Aber das sind halt große Verteilungen. Und so ist das auch bei allen Themen, die wir heute haben. Das bedeutet, wenn wir sagen, bei Männern ist das so und bei Frauen ist das so, dann gehört da eigentlich immer der Zusatz dazu, mit einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit ist es häufiger bei Männern anzutreffen als bei Frauen. Aber natürlich gibt es einen großen Überlappungsbereich, weil das aber unglaublich ermüdend ist und sich auch wirklich nicht schön anhört, wenn wir das jedes Mal sagen. Deshalb sagen wir das jetzt hier einmal. Und dann hoffen wir, dass ihr und sie den Podcast einfach so hört mit diesem Hintergrundwissen und daraus irgendwas macht, in eurem Kopf zumindest, was ein bisschen differenzierter ist als alle Männer sind Alkoholiker und alle Frauen haben eine Depression.
Genau, ne? Also das vorneweg geschickt, dass wir hier keinesfalls bestehende Stereotype herausarbeiten oder unterstützen wollen, sondern dass es einfach um die Statistik geht, die sozusagen sich hinsichtlich der Geschlechter bei psychischen Erkrankungen so zeigt.
Genau. So, und jetzt genug mit Disclaimer. Jetzt machen wir doch das, weshalb unsere Zuhörer hier auch eingeschaltet haben. Und wir fangen an mit der Folge und fangen an mit einem Faktencheck. Und den hast du mitgebracht dieses Mal.
Genau. Der Fakt, den wir checken wollen, ist, es gibt Diagnosen, die betreffen ausschließlich das männliche Geschlecht.
Du meinst psychische Diagnosen?
Genau, psychische Diagnosen natürlich, ja, genau.
Also nicht sowas wie Hodenkrebs, sondern psychische Diagnosen betreffen ausschließlich das männliche Geschlecht.
Psychische Diagnosen, die ausschließlich das männliche Geschlecht betreffen.
Okay, dann würde ich vorschlagen, gucken wir gleich rein. Wir haben ja uns vorgenommen, heute schon erstmal anzufangen damit, dass wir uns die Prävalenzen anschauen. Prävalenz bedeutet also die Auftrittsrate. Also wie häufig ist denn irgendetwas in der allgemeinen Bevölkerung? Und das macht man so, dass man natürlich nicht die gesamte Bevölkerung befragt. Das schafft man auch gar nicht, sondern man zieht sich eine Stichprobe und schätzt dann den Rest raus. Und da gibt es tatsächlich Geschlechtsunterschiede in diesen Prävalenzen. Das heißt also, psychische Störungen sind unterschiedlich verteilt.
Genau, da kann man erstmal sagen, dass der generelle Befund, wenn man sich jetzt psychische Erkrankungen im Allgemeinen anschaut, dass da Frauen häufiger betroffen sind als Männer.
Kannst du es konkret machen?
Und zwar, genau, also die Statistik, die wir jetzt rausgesucht haben, da zeigen die Zahlen, wenn man jetzt beispielsweise darauf geht, wie viele Personen sind innerhalb eines Jahres betroffen von einer psychischen Erkrankung, dann findet man bei Frauen, dass es so circa ein Drittel sind und bei Männern findet man, es sind so circa ein Fünftel. Und insgesamt kommt man dann auf eine Zahl, die liegt so ein bisschen höher als ein Viertel insgesamt sind innerhalb von 12 Monaten von einer psychischen Erkrankung betroffen.
Das heißt also, wenn ich jetzt in einem Supermarkt arbeite mit 12 Mitarbeitern, dann heißt das, 3 von uns 12 würden so im Schnitt innerhalb eines Jahres eine psychische Störung kriegen.
Ja.
Und die Frauen ein bisschen häufiger als die Männer.
Genau. Ne? Oder wenn ich an der Supermarktkasse sitze, könnte ich sagen, jede dritte Frau und circa jeder fünfte Mann.
Der hier durchkommt, wird im Laufe des Jahres eine psychische Störung kriegen.
Das mal nochmal so als, was sagt eigentlich Statistik so
genau,
aus?
Genau, das verdeutlicht es ganz schön. Ne? Das verdeutlicht es wirklich ganz schön. Nur 16% von denen nehmen dann eine Behandlung in Anspruch. Das sind ziemlich wenige. Gibt es denn Störungen, die häufiger sind bei Frauen oder gibt es Störungen, die häufiger sind bei Männern?
Die Störungen, wo man so klassischerweise davon spricht, dass Frauen einfach häufiger betroffen sind, sind eben Depressionen und Angststörungen. Das sind, würde ich sagen, auch statistisch gesehen die, die dazu führen, dass Frauen insgesamt häufiger betroffen sind, weil Angst und Depressionen sind ja an sich einfach die häufigsten psychischen Störungen, die wir haben. Ne? Und da sind Frauen, also zum Beispiel bei Angststörungen oder bei Depressionen, der Unterschied ist nicht so stark, so ungefähr doppelt so häufig betroffen. Es gibt auch Statistiken, die sagen sogar noch mehr, vielleicht so bis zu dreimal, also so zwischen 2 bis 3 Mal so häufig. Ne? Davon kann man so ausgehen.
Und Männer?
Ja, Männer bringt man klassischerweise eher mit Suchterkrankungen in Verbindung. Da sind wir auch gleich bei einem Stereotyp, ne? Denn man könnte sagen, bei Frauen sagt man, die haben eher so die internalisierenden Störungen. Mhm. Damit meint man, dass das dysfunktionale Verhalten eher so nach innen gerichtet ist. Und Männer weisen eher so externalisierende Störungen auf. Da zählen zum Beispiel eben Suchterkrankungen dazu oder auch sowas wie antisoziale Persönlichkeitsstörungen zum Beispiel.
Ja.
Ich würde bei den Frauen auch nochmal sagen, dass es nicht nur Depression und Angst sind, die häufiger auftreten, sondern es gibt auch noch andere Störungen, aber Depression und Angst sind halt einfach die häufigsten. Also Frauen sind auch häufiger betroffen von Essstörungen klassischerweise und posttraumatische Belastungsstörungen auch. Und beispielsweise die Borderline-Persönlichkeitsstörung tritt bei Frauen auch häufiger auf.
Stimmt, und dann haben wir ja noch einige Störungen oder einige psychische Diagnosen, da sind die Verläufe auch ein bisschen anders. Ne? Wenn wir uns die Schizophrenie anschauen, die tritt bei Männern genauso wie bei Frauen auf, aber bei Frauen ein Stückchen später als bei Männern. Das, also so 5 Jahre später in etwa, was uns dann gleich so ein Beispiel dafür gibt, dass es hier vielleicht mit einer protektiven Wirkung zu tun hat, weil die Umweltbedingungen sind für Männer und Frauen ja jetzt nicht so unterschiedlich, sondern da gibt es die Hypothese, dass also das Östrogen hier eine protektive Wirkung entfaltet. Und das ist an der Stelle ziemlich günstig für die Frauen, weil Schizophrenie eben eine sehr zeitig auftretende Erkrankung ist. Im Lebensalter und wenn man da noch Zeit hat, zumindest seine Ausbildung zu beenden oder vielleicht auch sein Studium zu beenden, bevor diese Erkrankung auftritt, habe ich einfach viel bessere Chancen später im Arbeitsmarkt.
Dadurch ist es einfach möglich, dass stabilere Strukturen im Lebensumfeld entstanden sind und das ist dann wiederum günstiger für den Krankheitsverlauf oder für die Symptomschwere.
Ja, Eine andere Störung, die mir auch gerade noch einfällt, ist die ADHS. Passt gut zu deinen externalisierenden Störungen, was du vorhin gesagt hast. Und die ADHS, die tritt auch häufiger auf bei Jungs als bei Mädchen, wenn wir uns jetzt die ADHS im Kindesalter anschauen.
Wird zumindest häufiger diagnostiziert.
Oder wird häufiger diagnostiziert, genau. Und das hat auch Entwicklungskonsequenzen, die in dem Fall genauso ungünstig und auch ein Stück weit unfair den Jungs gegenüber sind. Unser Bildungssystem ja auch so ist, dass wir eben im Jugendalter oder nach der Grundschule schon selektieren, wer geht aufs Gymnasium, wer bleibt auf der Oberschule, wer besucht vielleicht eine Förderschule. Und wenn wir da einen Geschlechtsunterschied in diesen psychischen Störungen, also im ADHS, die auch tatsächlich anstrengend sind im Klassenverband, bemerken, dann ist das an der Stelle wirklich zu Ungunsten der Jungs.
Ja, also bei der ADHS ist es so, dass die Jungs häufiger eher die Hyperaktivität aufweisen und das fällt einfach mehr auf. Mhm. Ne? Das geht
das
mehr nach außen,
auch, ne?
Also das ist external sozusagen, ja. Es geht nach außen. Und deswegen wird es bei den Jungen, also die fallen eher auf, deswegen wird es da häufiger diagnostiziert. Und bei den Mädchen ist eher die Aufmerksamkeit betroffen. Ne? Also
ja.
Die sind dann leicht ablenkbar.
Träumen so ein bisschen vor sich hin.
Genau, sind sie vielleicht verträumt. Und das fällt zwar vielleicht auch auf, so auf der Leistungsebene in der Schule zum Beispiel, aber
ja.
Ist jetzt nicht störend.
Mhm.
Also klar, für die Jungs ist es auch so ein Stück weit unfair, könnte man sagen.
Mhm.
Auf der anderen Seite ist es für einige Mädchen ist auch von Nachteil, weil ich tatsächlich jetzt über meine praktischen Jahre, würde ich sagen, schon einige Fälle gehabt habe von Frauen, bei denen das übersehen wurde.
Hm.
Also es wird, ne, dadurch ist die Chance halt auch geringer, dass vielleicht eine Diagnose, die eigentlich da ist, doch nicht entdeckt wird.
Mhm.
Und die Spätfolgen, die das hat, die sind halt
die sind
zum
ja
Nachteil
deine.
Natürlich,
ja.
Ne, für diese Person
ja.
Dann. Was gibt es denn so für Faktoren, die Geschlechterunterschiede begründen können?
Ja, fangen wir doch vielleicht mit so biologischen Faktoren an. Und da finden sich genetische Unterschiede zum einen und es finden sich auch hormonelle Unterschiede. Und was man zum Beispiel eben, was wir vorhin ja schon angesprochen haben, sieht, ist diese Östrogenhypothese, also die Idee, dass die Östrogene bei Frauen davor schützen, eine schizophrene Erkrankung zeitig zu entwickeln. Östrogene sind ja nicht nur Hormone, die etwas mit der Menstruation zu tun haben, sondern sind auch Hormone, die gleichzeitig als Neurotransmitter fungieren, die also die Signalübertragung in unserem Gehirn mitsteuern. Wir haben unglaublich viele Neurotransmitter, unglaublich viele Varianten und chemische Substanzen, die die Signalübertragung in unserem Gehirn steuern. Also Serotonin ist sowas ganz Klassisches zum Beispiel. Oder Dopamin haben auch schon viele von gehört. Aber Östrogene machen das eben auch. Was wir jetzt gerade gesehen haben in einer Studie, die wir vor kurzem veröffentlicht haben, also vor allen Dingen Frau Dr. Heller, ist, dass es östrogenabhängige Fluktuationen gibt, also Veränderungen gibt in Gehirnstrukturen. Das bedeutet, über den Menstruationszyklus von Frauen ändert sich im Hippocampus, in einer gedächtnisrelevanten Gehirnstruktur, auch tatsächlich das Volumen. Das ist einer von diesen Belegen, die eben darauf hinweisen, dass es hier tatsächlich Unterschiede im Gehirn gibt, ja, die etwas mit der Hormonkonzentration bei Frauen zu tun haben, die es bei Männern nicht so gibt, weil Männer natürlich auch gar keinen Menstruationszyklus haben.
Genau, und es wird davon ausgegangen, jetzt zum Beispiel gerade beim Beispiel der Schizophrenie, dass das Östrogen dann den Haushalt von anderen Neurotransmittern zum Beispiel beeinflusst. Und bei Schizophrenie wäre das zum Beispiel Dopamin, was da eine Rolle spielt. Und da scheint das Östrogen eben einen Einfluss auf den Dopaminhaushalt zu haben. Und das scheint sich auf den Erkrankungsverlauf für die Frauen günstig, in Anführungsstrichen, auszuwirken. So,
ja.
Dass die Schizophrenie eben klassischerweise später ausbricht. Es aber dadurch auch zu einer Besonderheit kommt bei den Frauen, dass die nämlich diesen zweiten Erkrankungsgipfel nochmal haben, genau so zu dem Zeitpunkt, wo man die Wechseljahre dann erlebt. Ne?
Ja.
Also Männer erkranken typischerweise so zwischen 20 und 25, ne, da liegt der Gipfel.
Frauen, oder zumindest die Diagnose. Ne?
Die Diagnose,
ja.
genau, da wird typischerweise die Diagnose gestellt. Frauen so 4 bis 5 Jahre später liegt der Gipfel und die haben aber eben auch nochmal dieses zweite Peak,
ja.
So mit 45
Ja,
bis 50,
50 ne? Mhm. Ja, Und dann gibt es natürlich eine ganze Masse an Einflussfaktoren, die haben gar nicht unbedingt was mit dem Hormonhaushalt zu tun von Männern und von Frauen, sondern die haben eher was damit zu tun, wie sind wir denn erzogen, was machen wir denn für unterschiedliche Erfahrungen, wo werden Männer anders behandelt als Frauen.
Genau. Und da schreibt zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychosomatik und Neurologie in einem Dossier, dass die Geschlechterunterschiede durch Rollenstereotype und unterschiedliche Inanspruchnahme des Gesundheitssystems erklärt werden können. Was sind denn die Rollenunterschiede?
Rollenunterschiede bedeutet letzten Endes, was haben wir für eine Rolle in der Gesellschaft? Und da wird es, glaube ich, ganz offensichtlich, dass man sagt, wir können nicht von dem Mann oder der Frau reden, weil die Frau hat in unserer Gesellschaft nicht die Rolle. Also nicht jede Frau ist Hausfrau und Mutter. Nicht jede Frau ist Chefin. Ja, nicht jede Frau ist Pflegekraft. Sondern da gibt es ja ganz viele verschiedene Lebensentwürfe, bei Männern ganz genauso. Aber ganz klassischerweise, so wie es immer zitiert wird und wie es natürlich auch tradiert wird, ist die Rolle der Frau noch eher und die Erwartungen, die damit einhergehen. Man kümmert sich um soziale Strukturen, man kümmert sich darum, dass es eben allen ringsrum gut geht, dass die Gruppe zusammenhält. Das kann die Kollegengruppe sein, das kann die Freundesgruppe sein, das kann die Familiengruppe natürlich ganz klassisch sein. Und klassischerweise, und das ist aber jetzt auch viel im Umbruch, ist die Rolle des Mannes eben Erfolg, Respekt zu erreichen, aufzusteigen, die Familie zu ernähren, eine Gruppe anzuführen. So, das wären so ganz klassische Stereotype, die mit Sicherheit nicht auf jeden zutreffen, aber die doch unser Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit prägen. Und mit diesen Stereotypen geht auch einher, dass es Frauen leichter fallen kann, zu sagen, okay, wie geht's anderen Menschen emotional, wie geht's mir auch emotional, also was sind meine Gefühle? Und dass Männern unter Umständen nicht so leicht fällt, überhaupt darüber zu reflektieren, mit anderen Leuten darüber zu sprechen, wie fühle ich mich denn? Und deshalb eben diese internalisierten Störungen, die auch ein bisschen darauf abzielen, wie funktioniere ich gerade, wie geht es mir, eher bei Frauen auftreten und diese externalisierten, also eher verhaltensbezogenen Störungen. Ja, ich mache etwas, ich tue etwas, ich rumpel raus oder ich kippe mir Alkohol hinter die Binde, eben eher bei Männern auftreten.
Das heißt also, dass die Hypothese ist, ne, Frauen legen mehr Aufmerksamkeit auf die sozialen Bindungen und auf den sozialen Kit und achten deswegen einfach auch mehr auf das eigene Verhalten.
Oder sind es vielleicht auch einfach
gewöhnter,
über soziale Beziehungen zu sprechen, darüber zu sprechen, wie geht es denn jemandem? Ist jemand traurig? Ist jemand ängstlich? Was ist denn so Ursache und Wirkung? Ja, da gab es einen Streit und dann hat jemand Bauchschmerzen. Also so diese Reflexionsfähigkeit quasi über Befinden ein bisschen mehr zu schulen.
Mhm. Und das führt dann zu mehr Depressionen?
Das führt unter Umständen dazu, dass man eine Depression ein bisschen besser erkennt oder bemerkt.
Ja, beziehungsweise ist ja auch so ein Stereotyp in Verbindung mit den Männern, ne, dass die in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit einfach schlechter sind, etwas weniger sensibel und aber trotzdem ja auch emotionale Probleme beispielsweise haben und diese dann aber anders kompensieren, ne, wodurch also beispielsweise die Emotionen in Anführungsstrichen wegzumachen durch eine Droge oder
oder auszuagieren. Ne? Also ich bin vielleicht traurig, bemerke aber hauptsächlich, mir geht's schlecht, daraus mache ich einen Frust und fange ich zum Beispiel an, in den Schrank reinzutreten, der bei mir im Zimmer steht, weil meine Freundin mich verlassen hat.
Ja.
Eigentlich aus einer Trauer hinaus, die dann aber anders verarbeitet wird. Ich würde noch einen Punkt mit dazu reinsetzen. Es gibt so ein paar Studien zur Stressansteckung. Stressansteckung bedeutet, wenn ich jemanden sehe, der Angst hat, bekomme ich auch Angst. Das kennen wir auch, wenn wir zum Beispiel jemandem gegenüber sind, der sehr aggressiv ist, der sehr wütend ist. Beispielsweise, wir laufen an einer Demonstration vorbei. Und dann bemerkt man das, dass man dann auch selbst, steigt der eigene Herzschlag an, man wird selber auch aggressiver, wütender oder vielleicht auch ängstlicher. Das ist mit einer Stressansteckung gemeint. Diese Stressansteckung funktioniert bei Frauen auch ein bisschen besser als bei Männern. mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Der Vorteil ist, ich kann dann empathischer oder bin empathischer für die Gefühle anderer Menschen. Der Nachteil ist, es nimmt mich natürlich auch mehr mit.
Ja.
Ich würde gerne noch eine Studie dir erzählen wollen. Es gab mal so einen großen Zensus, also eine große Volksbefragung in den USA in den 40er, 50er Jahren. Da hat man sich nach Mortalität erkundigt und nach Heirat erkundigt und so weiter und nach Scheidung und nach verwitwet und nach vielen, vielen anderen Dingen. Und damals ist schon aufgefallen, dass Menschen, die verheiratet sind, die leben länger als Menschen, die geschieden oder verwitwet sind. So weit, so gut. Das ist einfach eine soziale Unterstützung, wenn man zu zweit durchs Leben geht, als wenn man alleine durchs Leben geht. Und hat vielleicht auch noch einen Selektionseffekt. Und das ist dann mehrmals nochmal repliziert worden. Und jetzt gab es eine schöne Meta-Analyse. 2017 ist die rausgekommen von Tatangelo. Meta-Analyse heißt, die haben sich also ganz viele verschiedene Studien angeschaut und haben das alles zusammengepackt, also so Primärstudien zusammengepackt. Und was die dann gefunden haben, ist, dass Männer doppelt so stark beeinträchtigt sind. Und zwar das Outcome war Sterben. Das heißt, die Sterberate von Männern ist doppelt so hoch, wenn die sich scheiden lassen oder wenn sie Single sind oder auch wenn sie nie verheiratet oder verpartnert waren, als bei Frauen. Das heißt, sowohl für Männer wie für Frauen ist es erstmal ganz günstig, eine feste Partnerschaft einzugehen. Aber wenn ich das nicht habe, dann ist das für eine Frau nicht ganz so schlimm wie für einen Mann. Und schlimm heißt tatsächlich Sterberate, viel schlimmer geht's gar nicht. Und die Idee, die da dahinter steckt, ist, dass Frauen ein größeres soziales Netzwerk haben. Das heißt, wenn ein Mann keine feste Partnerschaft hat, dann hat er auch ansonsten gar nicht allzu viele Freundschaften ringsherum. Ganz klassisch und stereotyp gesprochen, wenn eine Frau keine feste Partnerschaft hat, gibt es trotzdem noch gute Freundinnen, Cousinen, Nachbarn, Nachbarinnen, ja, mit denen man sich austauscht.
Genau, ne? Also es wird davon ausgegangen, Frauen haben die größeren Netzwerke und positive Beziehungen innerhalb dieser Netzwerke. Die wirken sich halt positiv aus auf die mentale Gesundheit. Man weiß, dass soziale Eingebundenheit ein wahnsinnig wichtiger Schutzfaktor ist. Andersrum ist es aber auch so, dass es so zu sein scheint, dass wenn es negative Beziehungen gibt, Frauen davon auch mehr beeinträchtigt werden als Männer.
Das bedeutet also, wenn ich jetzt in heutigen Worten würde man sagen, in einer toxischen Beziehung lebe oder also in einer gewalttätigen Beziehung, ja, dann beeinträchtigt das die Frauen mehr in dem Sinne, dass sie es auch schwerer haben, sich zu lösen, oder?
Ja, genau.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt nachzufragen. Du hast am Anfang diesen Faktencheck gebracht und du hast in diesem Faktencheck gesagt, es gibt psychische Störungen, die betreffen nur Männer.
Ja.
So, wie ist denn das nun?
Das ist falsch. tatsächlich ist es andersrum. Nämlich, dass es psychische Störungen gibt, die betreffen ausschließlich die Frauen. Und das hängt vor allem mit Geburt und Schwangerschaft zusammen, beziehungsweise mit Menstruation.
Genau. Also die prämenstruelle dysphorische Störung gibt es. Ist allerdings, und das ist an der Stelle wichtig, keine psychische und verhaltensbezogene Störung, sondern das ist ein Phänomen der Menstruation, aber keine psychische Störung. Ist vielleicht auch ganz wichtig, nochmal zu sagen. Aber was du gesagt hast, sind psychische Störungen oder Verhaltensstörungen im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, die gibt es natürlich nur bei Frauen. Was damit gemeint ist, ist also zum Beispiel der klassische, aber sehr stark ausgeprägte Babyblues, also eine Depression nach Geburt beispielsweise. Vielleicht zum Schluss noch, wir haben nun über viele verschiedene Unterschiede gesprochen bei Männern und bei Frauen. Hat denn das irgendeine Konsequenz? Muss man das adressieren? Ist das einfach nur ein interessantes Thema, wo man sagen kann, Mensch, das ist doch mal was für eine, ja, für einen Gesprächskreis bei Freunden oder etwas, was man auf einer Bühne immer schön adressieren kann, weil es irgendwie, ja, jeder kennt Männer, jeder kennt Frauen, deshalb ist das immer ein spannendes Thema. Oder hat es irgendwelche anderen Konsequenzen noch?
Also ich denke, es hat auf vielen Ebenen Konsequenzen. Erstmal auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Frauen ja im Durchschnitt immer noch sozioökonomisch schlechter gestellt sind als Männer und das ja nicht an sich irgendwie schon ein wichtiger Fakt ist, der mit einem Veränderungsimpuls einhergehen sollte, sondern dass das auch ein Faktor ist, der dazu führt, dass Frauen häufiger betroffen sind von psychischen Erkrankungen, ne, weil wir einfach wissen, mal ganz platt gesagt, Armut ist ein Risikofaktor. Ja.
Genau. Ne? Und es gibt häufiger alleinerziehende Frauen, als alleinerziehende Männer gibt.
Mhm. Genau. Ne? Also, dass das so eine Konsequenz von der Schieflage gesamtgesellschaftlich ist. Mhm. Und in der, ich finde, in der klinischen Praxis hat das die Wichtigkeit, dass mir das in meiner Arbeit schon bewusst sein sollte, dass es eben auf der einen Seite stereotype Rollenbilder gibt, die für meinen Patienten oder für die Patientin irgendwie wichtig sind. Mhm. Ne? Aber dass ich mir auch dessen bewusst bin, dass es, dass diese Stereotype, die ich vielleicht verinnerlicht habe, dazu führen können, dass ich auch Sachen mal übersehe oder überinterpretiere oder wie auch immer.
Ja. Und du dann denkst, ja, das ist ein Mann, da müsste man jetzt irgendwie anders handeln als bei einer Frau.
Ja. Ja, oder also ne, zum Beispiel, wenn, es könnte natürlich durchaus sein, dass wenn mir eine Frau mal von ihren Computerspielaktivitäten erzählt, ich da weniger hellhörig bin und weniger nachfrage, als wenn das jetzt ein männlicher Patient gewesen wäre.
Ja.
Und das ist natürlich wichtig, sich darüber bewusst zu sein, sich da bewusst zu sein.
Wunderbar.
Ja, spannendes Thema. Wir könnten wahrscheinlich noch drei weitere Folgen machen.
Aber wir gehen dann erstmal wieder zurück auf Störungen, auf spezifische Störungen und machen das nächste Mal weiter mit Angststörungen, haben wir uns so überlegt. Jetzt waren wir bei den Depressionen gewesen, haben hier einen kurzen Einschub gemacht, waren bei Zwängen und dann gehen wir in die Angst rein.
So machen wir das.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Kopfkompass, der Podcast des Lehrstuhls für klinische Psychologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena.